Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Radioakademie.
Paulus, seine Person, seine Lehre, seine Wirkung. Zum zweiten Teil dieser Radioakademie heißt Birgit Pottler Sie ganz herzlich willkommen. Dieses Mal geht es um Schwerpunkte im theologischen Denken des Paulus.
Durch das Paulusjahr mit Radio Vatikan.
Da molti Paolo viene presentato come uomo combattivo.
Paulus werde von vielen vor allem als streitbarer Mann hingestellt, der das Schwert des Wortes zu führen weiß. So Papst Benedikt XVI. Bei der Eröffnung des Paulusjahres. Nur wenige Meter vom Grab des Völkerapostels entfernt, lenkte er den Blick auf dessen zentrale Aussagen und Anliegen. An Auseinandersetzungen hat es auf seinem Weg als Apostel nicht gefehlt. Der sogenannte antiochenische Zwischenfall und der Streit um die Einhaltung der jüdischen Reinheitsgebote war da nur ein Beispiel. Nach oberflächlicher Harmonie habe Paulus nicht gesucht, so der Papst.
La verità era per lui troppo grande, per essere disposto a sacrificarla in vista di un successo esterno.
Die Wahrheit war ihm zu groß, als dass er bereit gewesen wäre, sie für den äußeren Erfolg zu opfern. Aber was ihn zu innerst trieb, war das Geliebtsein von Jesus Christus und das Weitergeben dieser Liebe. Die Theologie des Paulus ist das Zentrum der ganzen Theologie des Neuen Testaments. Was jahrhundertelang Diskussionen und theologisches Schaffen bestimmte, können wir hier nicht beantworten. Auch weil wir es mit dem umfassenden Werk der Briefe zu tun haben. Alle situativ, dazu später auch mehr. Was wir hier leisten können, ein Streiflicht auf paulinisches Denken anhand seiner Briefe, denn in diesen entfaltet er theologische Akzente, zum Beispiel in der Begleitung der Gemeinde oder in der Auseinandersetzung mit Gegnern. Ein Überblick mit dem Würzburger Neutestamentler Bernhard Heininger.
Ja gut, also an erster Stelle steht sicher die Rechtfertigungslehre. Das zweite ist sicher, dass Paulus der Erste war, der so etwas wie eine Kirchenlehre, also Ekklesiologie, Gemeindeverfassung entwickelt hat. Die ist noch nicht so strukturiert, wie wir es später haben, aber es gibt Ansätze dazu. Und das Dritte wäre vielleicht auch, dass Paulus Ansätze für eine Eschatologie beginnt zu entwickeln. Wir müssen uns immer vorstellen, wir sind in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus, also noch ganz am Anfang der Theologiegeschichte.
Der Römerbrief, da stimmen die Exegeten weitgehend überein, bietet die ausführlichste und entwickelste Form der Theologie des Paulus. Im längsten seiner Briefe entwirft er am ehesten eine zusammenhängende Theologie und entwickelt sie in längeren Argumentationssträngen. Kleiner Exkurs: Warum diese Genauigkeit im Römerbrief? Paulus schreibt ihn an einem Wendepunkt seines missionarischen Wirkens. Mehr als 20 Jahre nach seiner Berufung sieht er die Arbeit im Osten des Reiches, in Kleinasien und Griechenland, als nahezu abgeschlossen. Paulus will sich jetzt den Völkern im Westen der damaligen Welt zuwenden und nach Spanien reisen. Dazu braucht er die personelle wie materielle Unterstützung der wohl schon damals recht großen Gemeinde in Rom. Deshalb stellt er seine Theologie so ausführlich vor. Zentraler Punkt, die Rechtfertigungslehre. Der aus Glauben Gerechte wird leben, schreibt Paulus in Römer 1,16 und meint damit Juden wie Griechen. Ähnlich im Galaterbrief. Heiden müssen nicht jüdisch, also nach dem Gesetz leben, um vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen. Römer 3,28. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Das gehört für Paulus notwendig zum Evangelium, denn das Evangelium Christi gilt allen. Rechtfertigungslehre, plakativ zusammengefasst.
Das Heil wird nicht erworben durch das Tun der Werke des Gesetzes, sondern geschieht allein aus Glauben, das Heil, also Rechtfertigung aus Glauben. Freiheit vom Gesetz. Das ist sicher sehr plakativ und müsste man im Einzelnen nochmal ausfalten. Das will ich hier nicht tun.
Zur Rezeption in Theologie und Konfessionsgeschichte und dem Streit um die Rechtfertigungslehre hören wir mehr im dritten Teil dieser Serie. Lassen wir hier Paulus selbst sprechen. Seine Grundbotschaft lautet: Gott schafft vollkommene Gerechtigkeit. Dazu ist sein Sohn Mensch geworden, gestorben und auferstanden. Exakt in der Mitte des Römerbriefs, in Römer 8,31, sozusagen als literarischer Höhepunkt, fragt Paulus selbst:
Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger und Kälte, Gefahr oder Schwert? Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn.
Wer in Frieden mit Gott lebt, der lebt in Freiheit. In Freiheit von Tod, von Sünde und Gesetz. Freiheit ist der Grundbegriff für das Leben in Christus. Freiheit ist eines der Herzworte paulinischer Ethik und Verkündigung. Benedikt XVI. Dazu:
L'esperienza dell'essere amato fino in fondo da Cristo gli aveva aperto gli occhi sulla verità e sulla via dell'esistenza umana.
Die Erfahrung des radikalen Geliebtseins von Christus hatte ihm die Wahrheit und den Weg der menschlichen Existenz sichtbar gemacht. Alles war darin enthalten. Paulus war frei als ein von Gott Geliebter und von ihm her Mitliebender. Diese Liebe ist nun das Gesetz seines Lebens und ebenso die Freiheit seines Lebens. Er spricht und handelt aus der Verantwortung der Liebe heraus. Freiheit und Verantwortung sind hier untrennbar eins.
Libertà e responsabilità sono qui unite in modo inscindibile. Poiché sta nella responsabilità dell'amore, egli è libero.
Weil er in der Verantwortung der Liebe steht, ist er frei. Weil er ein Liebender ist, lebt er ganz in der Verantwortung dieser Liebe und nimmt Freiheit nicht als Deckmantel für Willkür und Egoismus. Aus dem gleichen Geist heraus hat der heilige Augustinus das berühmt gewordene Wort formuliert: Liebe und tue, was du willst. Wer Christus wie Paulus liebt, kann in der Tat tun, was er will, weil seine Liebe dem Willen Christi und so dem Willen Gottes geeint ist. Weil sein Wille festgemacht ist in der Wahrheit und weil sein Wille nicht mehr der bloße Eigenwille, die Willkür des autonomen Ich ist, sondern hineingenommen ist in die Freiheit Gottes und von ihr her den Weg empfängt.
E da essa riceve la strada da percorrere.
Pointiertes Beispiel für die Kirchenlehre des Paulus, seine Ekklesiologie, sind die Charismentafeln. Beispiel 1 Korinther 12.
Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen, immer in dem einen Geist, die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten.
Die Charismenlehre ist ein typisch paulinisches Element seiner Kirchenlehre, seines Gemeindemodells, das besagt, jeder hat ein Charisma, eine Gabe, die er in die Gemeinde einbringen kann. Jeder wird gebraucht, jede natürlich auch. Paulus denkt hier geschlechtergleich.
Jeder ist geladen. Seine Gaben, seine Charismen soll er einsetzen zum Wohl aller. Sie dienen nie der individuellen Selbstdarstellung, sondern dem Aufbau der Gemeinde. Viele Einzelne werden zu einem Ganzen. Bei Paulus finden wir die biblische Grundlegung für das heute nicht nur im ökumenischen Dialog bemühte Einheit in Vielfalt. Aus diesem Verständnis heraus entfaltet er das Bild von Kirche als Leib Christi.
Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.
Kirche als Leib Christi ist nur eines der Bilder von Kirche, die Paulus prägt. Der Apostel und Gemeindegründer entfaltet keine ausgeprägte Kirchenlehre. Kann er nicht. Denn zur Erinnerung?
Wir müssen uns immer vorstellen, wir sind in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus, also noch ganz am Anfang der Theologiegeschichte.
Fundament der Gemeinde ist Christus. Er ist der Baumeister, der Herr und das Ziel.
Es gibt noch nicht so durchstrukturierte Ämter, wie es sie später gibt in der Kirche. Es gibt Ansätze dazu, Diakon, Episkopus, Bischof, diese Ämter gibt es schon. Aber es ist noch nicht so ausgefaltet, wie es später der Fall sein wird. Also Hauptsache sind Charismen. Und es gibt diesen schönen Satz in Galater 3,28, wo Paulus sagt, alle sind erstmal von Haus aus gleich in der christlichen Gemeinde. Ob sie nun Juden oder Griechen sind, ob sie Männer oder Frauen sind oder ob sie Sklaven oder Freie sind.
Die Eschatologie, die Lehre von den endzeitlichen Dingen. Das Problem? Christen sind gestorben, bevor der Herr wiedergekommen ist. Paulus muss daher auf Fragen seiner Gemeinden eingehen und entwickelt theologische Aussagen zur Zukunft der Christen und des Kosmos. Sein Ziel? Er will klarstellen, dass die Auferweckung Jesu kein folgenloser Akt gewesen ist, kein einmaliges, wunderbares Eingreifen Gottes in das dem Sterben geweihte menschliche Schicksal, sondern der endzeitliche Beginn der Rettung des Menschen. Im Ringen mit den auftauchenden Fragen entwickelt Paulus Stück für Stück seine Eschatologie.
Die ist sehr stark jüdisch geprägt. Paulus denkt hier von seiner Herkunft her. Das heißt, er denkt im Wesentlichen apokalyptisch. Er rechnet damit, dass die Welt, so wie sie ist, bald zu Ende geht und etwas Neues kommen wird. Und Paulus versucht, was ja eine große Leistung ist, den Griechen, die von Haus aus so nicht denken können, ja, die anders denken, Unsterblichkeit der Seele beispielsweise, Platon. Paulus versucht, seine Überzeugung und das, was er eschatologisch denkt, den Griechen zu vermitteln. In Bildern, in Gleichnissen, im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel beispielsweise, dort wird die Eschatologie entfaltet.
Nun könnte einer fragen, wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Was für eine törichte Frage. Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, jedem Samen eine andere. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Damit will ich sagen, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Vergängliche erbt nicht das Unvergängliche. Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Verschlungen ist der Tod vom Sieg.
Es ist im Großen und Ganzen noch eine allgemeine Eschatologie. Das heißt, Paulus geht davon aus, dass die Welt irgendwann zu Ende gehen wird. Dann wird Christus wiederkommen bei der Parousie. Es wird ein Gericht geben und die Menschen werden abgeurteilt, wobei man in der Frühphase des Paulus sagen kann, vermutlich nur die Christen.
Auch die traditionelle Unterteilung in Paradies und Hölle klingt an.
Und dann gibt es ganz klassisch, wie wir es aus der katholischen Lehre auch kennen, sozusagen das Paradies für die Guten, ja, und einen Ort der Verdammnis für die Schlechten, wenn er so weit überhaupt denkt, ja. Das ist nicht explizit oder nicht so explizit jedenfalls bei Paulus gesagt. Das verschiebt sich am Ende ein wenig in Richtung individuelle Eschatologie, indem nämlich Paulus im Philipperbrief Züge hat, wo er sagt, ich möchte so gerne bei Christus sein, jetzt schon, wenn ich gestorben bin. Also wo wir diese späteren Anschauungen, wie wir sie in der Theologie entwickelt haben, dann auch bei Paulus schon wiederfinden. Beim Tod geht es sozusagen um ein Sterben in die Ewigkeit.
Wie lehrte Paulus? Missionsreisen, Gemeindegründungen und Besuche, vor allem aber Briefe. Er ist der einzige frühchristliche Apostel, der mit seinen Gemeinden in anspruchsvollem Briefwechsel stand. Seine Briefe sind Teil eines umfassenden Kommunikationsprozesses zwischen Paulus, seinen Schülern und den einzelnen Gemeinden. Er lieferte den Mitarbeitern und Gemeinden Lösungen für Streitfragen, richtungsweisende theologische Überlegungen, setzte Akzente in apostolischer Lehre und ethischen Weisungen, wurde aber zugleich durch die Mitarbeiter und die sich verändernden Gemeindesituationen in seinem Denken stark beeinflusst. Paulus steht damit am Anfang christlicher Theologie. Seine Briefe geben einen Einblick in den Prozess der Theologiebildung.
Grundsätzlich muss man sagen, dass Paulus immer situativ argumentiert. Das heißt, er versucht, die Probleme, auch die Dinge, die gut laufen, also aufzunehmen und sie dementsprechend in den Briefen zu bearbeiten. Man kann das ganz einfach daran sehen, bedankt sich immer für den Glaubensstand der Gemeinde beispielsweise, aber er spricht dann auch im sogenannten paränetischen oder imperativischen Teil der Briefe, er spricht da auch die Probleme an.
Ethik ist das Hauptthema, das Paulus vor allem in den griechischen oder kleinasiatischen Gemeinden anspricht.
Ja, man muss sich ja vorstellen, die Gemeinden bilden sich neu, die wissen noch nicht, wie das geht, Gemeinde. Es ist ja völlig neu. Ja. Und Paulus hat hier in der Regel eine von Haus aus jüdische Ethik, die er diesen griechischen, neuen griechischen Gemeinden oder kleinasiatischen Gemeinden zu verpassen versucht. Das ist vor allen Dingen die Nächstenliebe, das ist sozusagen die Grundlage, die aber dann, ist auch sehr schön, die er übersetzt, die er inkulturiert, zum Beispiel in die geschwisterliche Liebe. Das kennen die Griechen von Haus aus, in Thessaloniki, in Rom macht er das. Also er versucht auch immer wieder anzudocken an dem, was die Adressaten wissen, was sie schon wissen können, und versucht auf diese Weise Übereinstimmung herzustellen oder zu erzielen zwischen dem, was er will und zwischen dem, was die Adressaten können. Ja. Denn nicht alle sozusagen, um mit Paulus zu sprechen, vertragen schon feste Speise, ja, sondern für viele muss es noch die Milch sein, die Babynahrung, weil sie eben noch am Anfang ihres Christentums stehen und dementsprechend noch besser sozusagen in die wahre Lehre eingeführt werden müssen.
Paulus nahm Bilder aus der heidnischen Umwelt auf. Nur ein kleiner Rückgriff auf die Kirchenlehre. Das griechische Wort he ekklesia kannten seine Adressaten aus der Politik. In der griechischen Polis war die Ekklesia die Versammlung der stimmberechtigten Bürger. Paulus machte sie zur Gemeinde, zur Versammlung, zur Kirche Christi. Paulus war ein sensibler Seelsorger. Er kannte die Bedürfnisse seiner Gemeinden und Gemeindemitglieder. Sorgen des Seelsorgers heißt einer der neuesten Kommentare zum Korintherbrief aus der Feder des Jesuiten Norbert Baumert. Es gibt heute kaum ein Problem zwischen Amtsträger und Gemeinde, das nicht schon vom Heidenapostel in seinem langen Ringen mit der Korinthergemeinde, mit ihr selbst und mit den in sie eingedrungenen fremden Lehren, die Pauli Apostolat in Zweifel zogen, durchgestanden worden wäre. Das hielt schon Hans-Urs von Balthasar fest. Vor 20 Jahren veröffentlichte er, Zitat, eine Darstellung des vorbildlichen Verhaltens des Apostels bei der Behandlung der schwierigen, oft überheblichen, ihren Gründer und Vater demütigenden Gemeinde. Trost für manche Pfarrer im Amt, Mahnung und Weisung für manche Pfarrei. Bernhard Heininger.
Je nachdem, was gerade ansteht, das sieht man wirklich am ersten Korintherbrief am deutlichsten. Wenn es dort Probleme gibt bezüglich des Herrenmahls, dann werden die angesprochen. Wenn es Probleme gibt bezüglich der Parteiungen, der Gruppierungen in der Gemeinde, dann geht Paulus darauf ein. Es gibt Probleme der Sexualmoral, dann werden die auch angesprochen. Ja. Es gibt eben das Problem der Auferstehungsleugner, das spricht er auch an. Also das heißt, Paulus reagiert situativ, unsensibel für das, was die Gemeinde umtreibt.
Da molti Paolo viene presentato come uomo combattivo.
Ein streitbarer Mann, also nur im Diskurs mit den Jesusjüngern, gegen die er seinen rechtmäßigen Anspruch als Apostel durchsetzen wollte, gebrauchte er das Schwert des Wortes nur gegen Juden und Kaisertreue, die seinen Gemeinden und Schülern nach dem Leben trachteten? Nein. Er bleibt seiner persönlichen wie theologischen Linie treu und agiert situativ.
Er scheut sich auch nicht, ab und zu dann mal härter durchzugreifen und dann mal härter zu argumentieren. Und er scheut sich auch nicht, Konflikte in Kauf zu nehmen. Auch das muss man, glaube ich, betonen, dass es also nicht irgendwie jemand ist, der immer es allen recht machen will, das könnte ja der Eindruck könnte entstehen, ja, sondern der auch irgendwo sagt, also bis hierher und nicht weiter. Zweiter Korintherbrief gibt es einen großen Konflikt, große Auseinandersetzungen. Manchmal verliert Paulus diese Konflikte auch, Galatien beispielsweise. Aber er bleibt im Grunde genommen seiner Linie treu. Rechtfertigung aus Glauben ist das Prinzip, was hinter aller Seelsorge steckt.
Um die Rezeption und die Wirkungsgeschichte dieses theologischen Prinzips des Apostels Paulus geht es im dritten Teil der Radioakademie. Den hören Sie nächste Woche an gleicher Stelle. Durch die Sendung führt Birgit Pottler. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.